Einen wunderschönen guten Morgen, auch von mir. Schön, euch zu sehen. Und auch alle an unsere Livestream-Urlauber. Schön, dass ihr dabei seid. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wir haben unseren Urlaub hinter uns. 2 Wochen Süddeutschland, Berge, Wandern, Seen, Bauernhof. Und wir hatten eine gute Zeit, auch wenn wir so im Vorhinein so ein bisschen eine Unsicherheit gab. Also zumindest bei einem meiner Söhne. Also ich habe ihm erzählt, wo wir hinfahren. Ich habe ihm erzählt, was wir erleben werden, was wir machen werden. Und er guckt mich an und sagt zu mir, Papa, das ist doch gar kein Urlaub. Ich war dann kurz irritiert, aber seine Erklärung kam gleich hinterher, da gibt es keinen Strand und kein Meer. Und was soll ich sagen, damit hatte er recht. Ich habe ihn dann mit dem Bayern Olympia Allianz Arena gelockt, das hat funktioniert. Schlussendlich, gleich am zweiten Tag hat er festgestellt, der Urlaub ist doch ganz okay und wir können hier bleiben. Aber genauso wie das Wort Urlaub so unterschiedliche Bedeutung für uns hat und wir unterschiedliche Sachen damit verknüpfen, haben auch Namen unterschiedliche Bedeutung. Und das, wie wir gleich feststellen werden, hat in der Bibel im Alten Testament und im Neuen nochmal viel mehr Bedeutung als heute. In der Bibel sind Namen nicht nur irgendwie Identifikationsmerkmale, sondern sie beschreiben ihren Träger und offenbaren auf eine bestimmte Eigenschaft. Sie offenbaren auf das Wesen oder den Charakterzug eines Menschen oder eine göttliche Berufung der Person. Oder ein anderes Mal spiegelt es Lebensumstände wider. Oder erhörte Gebete, prophetische Hoffnungen. Und ich möchte euch ein paar Beispiele geben. Der Name Adam zum Beispiel bedeutet der von der Erde Genommene. Oder Moses bedeutet der aus dem Wasser Gerettete. Oder der Herausziehende. Oder David, der Geliebte, der Liebling. Und ich meine, hier ist der Name Programm. An anderen Stellen lesen wir von Namensänderungen, die das Ziel einer neuen Identität oder einer neuen Bestimmung haben. Gott änderte zum Beispiel den Namen von Abraham, der erhabene Vater, in Abraham, der Vater der vielen. Um so seine göttliche Verheißung zu besiegeln und ihn zum Stammvater vieler Völker zu machen. Und diese Namensänderung symbolisiert einen neuen Auftrag und einen Identitätswechsel. Und diese Änderung spiegelt den Bund Gottes, den er mit ihm schließen möchte. Oder an einer anderen Stelle ändert Jesus den Namen von Simon. In Johannes 1, Vers 42 lesen wir, dann nahm Andreas seinen Bruder mit zu Jesus. Der sah ihn an und sagte, du bist Simon, der Sohn von Johannes. Von jetzt an sollst du Petrus heißen. Und Jesus sah etwas in Simon und machte aus ihm Petrus. Was bedeutet der Fels, auf dem er seine Gemeinde bauen möchte, wie wir später lesen. Und ein letztes Beispiel, das ebenfalls verdeutlichen soll, wie wichtig Namen in der Bibel waren, würde ich gerne die Ankündigung der Geburt von Johannes mit euch lesen. Lukas 1, Abvers 11. Als Zacharias im Heiligtum war, erschien ihm ein Engel des Herrn. Dieser stand rechts neben dem Altar für das Rauchopfer. Zacharias erschrak bis ins Herz. Doch der Engel sagte, hab keine Angst, Zacharias. Gott hat dein Gebet erhört. Deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn schenken und du sollst ihn Johannes nennen. Und dann zählt der Engel noch einiges auf, was in Johannes' Leben passieren wird. Das Ding ist, hier kündigt ein Engel dem Zacharias ein Kind an, das lang ersehnte Kind. Und das Einzige, was Gott vorschreibt, wenn man das so nennen möchte, war sein Name. Du sollst ihn Johannes, der Herr ist gnädig, nennen. Und alles andere gab Gott in die Hände von Zacharias und seiner Frau Elisabeth. Die Pflege, die Erziehung, die Bildung, die Berufswahl. Der Name jedoch war Gottes Sache. War ihm so wichtig, weil hier die Berufung drin steckt. Und ich hoffe, das gibt uns so ein bisschen Gespür dafür, welche Bedeutung Namen zur damaligen Zeit hatten. Denn mit diesem Hintergrund bekommen die Namen Gottes auch nochmal mehr Gewicht und eine andere Bedeutung. Denn durch die Bibel hindurch finden wir immer wieder Namen, die Gott beschreiben und uns etwas von seinen Wesenszügen, seinen Charakter offenbaren und beschreiben, sein Herz offenbaren und die uns hoffentlich letztendlich helfen, ihn besser zu verstehen und ihn kennenzulernen und tiefere Einblicke in sein Wesen, in sein Handeln, in sein Sein zu gewinnen und letztendlich auf unser Leben sich auswirken, auf unsere Beziehung und unser Vertrauen. Denn wie wir die letzten Wochen bereits gehört haben, wie du über Gott denkst, beeinflusst dein ganzes Leben. Und so möchte ich euch mit euch die nächsten zwei Wochen einige Namen oder einige dieser Namen genauer anschauen und tiefer eintauchen und klären, was diese Namen für uns heute noch bedeuten. Und so starten wir gleich rein mit dem ersten Namen, Jahwe Jireh. Und diesen Namen finden wir in einer einzigen, aber sehr bedeutsamen Bibelstelle, in der Abraham ihm diesen Namen gibt. Und kurz zum Hintergrund. Wie anfangs erwähnt, lag auf Abraham eine Verheißung, Vater der vielen, Vater einer Nation zu werden. Das Problem war nur, dass er keine Kinder hatte. Und aber dann im hohen Alter kam endlich Isaak, der lang ersehnte Sohn, zur Welt. Und Abraham dachte bestimmt, na, jetzt nimmt die Verheißung endlich Fahrt auf. Nichts kann mir im Wege stehen. Und wie wir uns wahrscheinlich vorstellen können, Abraham liebte seinen Sohn Isaak sehr. Und alles scheint perfekt zu sein. Und dann lesen wir im 1. Mose 22, dass Abraham oder dass Gott Abraham auf die Probe stellt. Und die Probe bestand darin, dass er Abraham aufforderte, ihm seinen Sohn Isaak zu opfern. Und kein schöner Gedanke. Und mir kommen da auch ganz viele Fragen. Aber Abraham, der war bereit, Gott zu gehorchen und machte sich auf den Weg, nahm Isaak mit und Brennholz. Und irgendwie schien Abraham zuversichtlich zu sein, dass Gott größer ist, dass er weiß, was er tut und seiner Not begegnet. Er verließ sich trotz seiner Umstände auf die Zusage und die Versorgung Gottes. Und so legt er seinen Sohn auf den Altar im wahrscheinlich größten inneren Zwiespalt und Kampf. Und dann würde ich gerne einsteigen mit euch 1. Mose 22 ab Vers 10 lesen. Dann griff er, also Abraham, nach dem Messer, um seinen Sohn zu töten. Abraham, Abraham, rief da der Engel des Herrn vom Himmel. Ja, Herr, leg das Messer beiseite und tu dem Jungen nichts. Denn jetzt weiß ich, dass du Gott gehorsam bist. Du hättest deinen einzigen Sohn nicht verschont, sondern ihn für mich geopfert. Plötzlich entdeckte Abraham einen Schafbock, der sich mit den Hörnern im Dickicht verfangen hat. Er tötete das Tier und opferte es anstelle seines Sohnes auf dem Altar. Den Ort nannte er, der Herr versorgt. Und noch heute sagt man darum, auf dem Berg des Herrn ist vorgesorgt. In einer anderen Übersetzung heißt es, der Herr sieht, was dem hebräischen Ursprung eigentlich näher kommt, denn Jireh kommt vom hebräischen Wort, vom hebräischen Verb Raha, was sehen bedeutet. Man kann auch sagen, der, der vorsieht, der sich ersieht, etwas ansieht, sich sehen lässt oder Vorsorge trifft. Und dabei ist dieses Sehen viel mehr als nur wahrnehmen, weil aus dem Sehen eine Handlung erfolgt. Es wird sich darum gekümmert und entsprechend gehandelt. Daher ist der Herr sieht eigentlich zu wenig für Jahwe Jireh, sondern es wird meistens damit übersetzt, der Herr wird dafür sorgen oder der Herr wird versorgen. Weil diese Bedeutung von Sehen und die praktische Bedeutung von Vorsorgen gehören hier eng zusammen. Der Herr sieht die Not und handelt. Und hier tut sich manchmal so eine gewisse Spannung auf. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich kenne das aus meinem Leben. Manchmal habe ich das Gefühl, Gott, wo bist du? Ich sehe gerade nicht, dass du meine Not siehst. Von irgendwelchem Eingreifen ganz zu schweigen. Und ich denke, Abraham wird es eh nicht gegangen sein. Ich glaube, wir können nur erahnen, was in seinem Kopf vorgegangen ist. Vom Moment, als Gott ihn auf die Probe gestellt hat. Durch eine wahrscheinlich schlaflose Nacht. Während der langen Reise mit innerer Spannung und Gedanken. Bis hin zu dem Moment, als sein Sohn unter ihm lag und der Engel ihn kurz zuvor stoppte. Und der Name Jahwe Jireh bedeutet nicht, dass Gott jeden Wunsch erfüllt oder Schwierigkeiten verhindern, sondern Abrahams Geschichte zeigt vielmehr, dass Gott uns und unsere Situation kennt und er im richtigen Moment eingreift. Und zu seiner Zeit, auf seine Weise, und ich möchte fast sagen leider, unterscheidet sich sein Eingreifen oft von unserer menschlichen Vorstellung. Weil wir hätten es manchmal gerne anders, oder? Mir geht es so. Und dabei merke ich im Nachhinein, dass sein Eingreifen viel tiefer geht. Umsorgung umfasst, sowohl materiell als auch geistlich. Ja, wie Jireh ein Gott, der die Not sieht und handelt. Bevor wir gleich zum zweiten Namen kommen, möchte ich mit einem Gedanken abschließen. Wenn wir die Geschichte von Abraham und Isaak anschauen und lesen, dann fällt es vielleicht nicht schwer, Parallelen zu Jesus zu ziehen. Isaak war der geliebte Sohn Abrahams. Jesus ist Gottes geliebter Sohn. Isaak trug das Holz für das Opfer. Jesus trug das Holz in Form eines Kreuzes. Und Gott stellt einen Ersatz, den Schafbock, für Isaak bereit. Und Jesus ist unser Ersatz. Er selbst wurde zum Opfer für die Sünden der Welt, für deine und meine Sünden. Und Jahwe Jireh ist nicht nur der Gott, der unsere aktuellen Bedürfnisse, Herausforderungen, Nöte sieht und stillt, sondern auch und vor allem der, der uns in Jesus die größte Versorgung unserer Not schenkt. Erlösung durch das Kreuz. Und so ist der Name kein Wohlstandsversprechen, sondern vielmehr ein Ausdruck des Vertrauens. Vertrauen darauf, dass Gott in seiner Weisheit und Treue das bereitstellt, was nach seinem Willen für jeden Einzelnen von uns wirklich nötig ist. Ey, und so sind wir immer wieder herausgefordert, zu vertrauen und uns Bewegung zu setzen und ihm zu folgen. Und dann werden wir erleben, dass das, was uns unmöglich ist, für ihn kein Problem ist. Dass das, was wir nicht zahlen konnten, nicht begleichen konnten, dass er die Rechnung übernimmt. Und Dinge, die verschlossen sind, dass sie uns aufgetan werden und geöffnet werden. Weil er der Gott ist, der die Not sieht, noch bevor sie auftritt und Versorgung trifft. Weil er der Gott ist, der dich sieht und um deine Erlösung besorgt ist und bereits für eine Lösung gesorgt hat. So ist Jahwe Jireh der, der dein Versorger sein möchte. Der zweite Name heute Morgen ist Jahwe Shammah. Und auch diesen Namen finden wir nur einmal in der Bibel, und zwar im Buch Hesekiel. Und genauer gesagt am Ende des Buches. Weil der Name bildet den Abschluss einer Vision des Propheten über die zukünftige Wiederherstellung Israels und endet mit dem Namen Jahwe Shammah, was so viel bedeutet wie: Der Herr ist hier. Der Herr ist gegenwärtig. Oder: Der Herr wird dort sein. Und auch hier kurz zum geschichtlichen Kontext. Das Buch Hesekiel entstand in einer der dunkelsten Stunden Israels. Und zwar war das Volk nach Babylonien verschleppt wurde. Und in dieser Zeit lebte Hesekiel unter den Menschen, den Deportierten, und ermahnte sie, ihrem Gott treu zu bleiben. Und schenkte ihnen auf der anderen Seite Hoffnung, dass Gott immer noch in Kontrolle ist und sie nicht vergessen hat und Wiederherstellung schenken wird. Und zum Ende des Buches hat Hesekiel eine Vision über den zukünftigen Tempel. Und mit dieser Vision endet das Buch. Und genauer gesagt mit der Bibelstelle aus Hesekiel 48, Vers 35, die ich gerne mit euch lesen würde. Der gesamte Umfang der Stadt soll 18.000 Ellen betragen. Und von diesem Tag an soll der Name der Stadt sein: Hier ist der Herr. Hier ist der Herr gegenwärtig. Jahwe Shammah symbolisiert die bleibende und spürbare Gegenwart Gottes in der Mitte seines Volkes. Und dieser Name der Stadt macht deutlich, was ihr größter Segen ist. Es ist nicht die Größe. Es sind nicht die Streitkräfte. Es ist nicht ihre Mauer oder ihr Wohlstand, sondern Gottes Gegenwart. Und dabei geht es nicht nur um Gottes Anwesenheit, sondern um seinen bleibenden, segnenden und rettende Gegenwart inmitten seines Volkes. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du das hörst. Manchmal denke ich, für uns irgendwie so nichts mehr Besonderes. Seit der Geburt von Jesus ist doch Gott eh immer da. Und darauf kommen wir auch gleich nochmal. Das Ding ist, zur Zeit des Alten Testaments war das nicht immer so. In Hesekiel 11 lesen wir, dass aufgrund des Götzendienstes Israels Gottes Herrlichkeit den Tempel verlässt. Was letztendlich ein Zeichen des Gerichts ist und nichts anderes bedeutet, dass Gott seine schützende Gegenwart zurückzieht. Ey, und das war ein echtes Problem für die Israeliten. Denn ohne seine schützende Gegenwart ging es immer schnell bergab. Krieg, Tod, Mord waren die Folgen. Und gerade befinden sie sich in Babylon. Viel schlimmer kann es ja nicht kommen. Und in diese Situation hinein verheißt Hesekiel: Der Herr wird wieder gegenwärtig sein. Die Herrlichkeit Gottes wird wieder in den Tempel, in die Stadt zurückkehren. Und das ist der Höhepunkt der Verheißung. Der Höhepunkt der Hoffnung. Und den besten Abschluss, den dieses Buch haben kann. Der Herr wird dort sein. Er lässt uns nicht zurück, er wird wieder gegenwärtig sein. Und die gute Nachricht heute Morgen: Wir leben nicht mehr im Alten Testament, sondern im Neuen. Und im Gegensatz zum Alten Testament können wir uns sicher sein durch Jesus, dass seine Gegenwart immer da ist und bleibt. Lass mich euch ein paar Bibelstelle geben. Matthäus 1, Vers 23 wird über Jesus gesagt: Seht, die Jungfrau wird ein Kind erwarten. Sie wird einen Sohn das Leben schenken und er wird Immanuel genannt werden. Das heißt, Gott ist mit uns. Auch ein Charakterzug, Immanuel, Gott ist mit uns. Und nicht nur als Jesus auf dieser Welt war und als Mensch sichtbar war, sondern darüber hinaus. Er verspricht uns weiterhin bei uns zu sein. Und als Zeichen dafür sendet er uns den Heiligen Geist. Und hierzu zwei Bibelstelle, wo Jesus Folgendes sagt. Matthäus 28, Vers 20. Ihr dürft sicher sein, ich bin immer bei euch, bis das Ende dieser Welt gekommen ist. Und Johannes 14, Vers 16. Dann werde ich den Vater bitten, dass er euch an meiner Stelle einen anderen Helfer gibt, der für immer bei euch bleibt. Was für eine Bestätigung von Jahwe Schama. Gott ist immer hier. Gott ist gegenwärtig. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber mir ist aufgefallen, man kann sich auch an besondere Dinge gewöhnen. So nach 10 Jahren Ehen schaut man den anderen vielleicht an und denkt, was willst du eigentlich noch hier? Oder Kinder, die während der Geburt etwas in uns ausgelöst haben, einfach aufgrund ihres Seins. Und nach 12 Jahren denkt man, wie lange wolltest du nochmal mietfrei hier wohnen? Oder andersherum, in Bezug auf seine Eltern. Und so ähnlich geht es mir manchmal mit der Aussage, Gott ist hier. Na klar ist er hier. War doch schon immer so. Nichts Besonderes, habe ich mich schon dran gewöhnt. Aber Gott ist hier. Der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, dem nichts unmöglich ist. Dein Erlöser, dein Retter, deine Hoffnung, dein Heiler und so viel mehr. Er ist gerade jetzt mitten unter uns. Denn durch das, was Jesus am Kreuz getan hat und durch die Ausgießung des Heiligen Geistes, ist die Gegenwart Gottes nicht mehr auf den Tempel beschränkt, wie es im Alten Testament, sondern er lebt in uns. Und versetzt uns das irgendwie noch in Staunen, dass Gott nicht fern ist, sondern gegenwärtig, er jeden Moment deines Lebens dich begleitet. Wenn du ihm dein Leben anvertraut hast, dann wohnt er in dir und bei dir und ist mit dir. Und wir leben im Neuen Testament und dennoch hat dieser Name Jahwe Schama so eine Bedeutung für uns. Jesus ist nicht nur einfach da und präsent, sondern er ist persönlich erfahrbar. Und er ist für dich da, an dir interessiert und er wünscht sich eine persönliche Beziehung mit dir. Und seine Gegenwart bedeutet auch, dass er mitlebt. In den Höhen, in den Tiefen. Er kennt dein Leben, von Kopf bis Fuß. Er kennt dich besser, als wir es manchmal selber tun. Und er liebt es, Gemeinschaft mit dir zu haben und bei dir zu sein, mit dir durchs Leben zu gehen. Nicht nur an deinem Sonntag ist er interessiert, sondern an jedem Tag in der Woche, jede Sekunde. Und diese Gegenwart bedeutet auch, dass er immer ansprechbar ist. Dass er nur ein Gebet, ein Hilfeschrei entfernt ist. Er möchte unser Tröster sein mit seiner Gegenwart. Uns Orientierung geben und jede Einsamkeit nehmen. Und letztendlich ist seine Gegenwart der größte Segen, den wir haben können. Mehr als materiellen Wohlstand. Oder irgendwelche äußeren Sicherheiten. Und es wäre schade, sich daran zu gewöhnen. Ich bin der Gott, der da ist, der mit dir geht und an dir interessiert ist. Ich bin Jahwe Schama. Und dann komme ich zum dritten und letzten Namen heute Morgen. Jahwe Zitknu. Und auch für diesen Namen reisen wir ins Alte Testament, in das Buch Jeremia. Und dort finden wir den Namen gleich zweimal. Und auch hier, ich würde gerne mit der Bibelstelle und dem Kontext starten. Jeremia wirkt in einer Zeit des geistlichen und politischen Niedergangs Israels. Kurz vor der Zerstörung Jerusalems durch die Babylonier. Und viele der damaligen Könige waren untreu und führten das Volk in Ungerechtigkeit und leiteten sie weg von Gott hin zum Götzendienst. Und in diese Zeit hinein prophezeit Jeremia einen zukünftigen König. Ein Nachkommen Davids, ein König, der vollkommen gerecht regiert und sein Volk Rettung bringen wird. Jeremia 23, Abvers 5 lesen wir. Denn es kommt der Tag, spricht der Herr, da will ich ein Nachkommen Davids zum König ernennen. Er wird mit großer Weisheit regieren und für Recht und Gerechtigkeit im Land sorgen. In den Tagen seiner Herrschaft wird Juda gerettet werden und Israel sicher wohnen. Diesem König wird man den Namen geben, der Herr ist unsere Gerechtigkeit. Jahwe Zidkenu. Und Jeremia offenbart dem Volk Gottes ein König, ein Retter, der in wahrer Gerechtigkeit regieren und es ihnen schenken wird. Nicht nur, indem er gerecht richtet, sondern indem er selbst zur Quelle der Gerechtigkeit für sein Volk wird. Und der Vollständigkeit halber, Jeremia greift den Namen ein zweites Mal in Jeremia 33, Vers 15 auf, könnt ihr gerne zu Hause nachlesen, wo es ebenfalls um den gerechten König geht. Und Jeremia den Namen Gott ist unsere Gerechtigkeit über der Stadt Jerusalem ausspricht. Aber der Name macht somit deutlich, die Hoffnung Israels und genauso auch unsere liegt nicht in menschlichen Herrschern, sondern in seiner Gerechtigkeit und Weisheit. Und wahrscheinlich habt ihr schon vermutet, dass bei Jeremias Prophezeiung zum Jesus, zum gerechten König und Nachkommen Davids geht. Viele Jahre vor seiner Geburt wird hier über Jesus und seine Herrschaft prophezeit. Und auch diese Eigenschaft finden wir im Neuen Testament. Und dazu würde ich auch gerne ein paar Bibelstellen mit euch teilen. Zum Beispiel schreibt Paulus in 1. Korinther 1, Vers 30. Gott allein hat es ermöglicht, dass ihr in Christus Jesus sein dürft. Den hat er zu unserer Weisheit gemacht. Durch ihn sind wir vor Gott gerecht gesprochen. Und unser Leben wird durch ihn geheiligt. Durch ihn sind wir erlöst. Und eine zweite Bibelstelle aus 2. Korinther 5, Vers 21. Denn Gott machte Jesus, der nie gesündigt hatte, zum Opfer für unsere Sünden, damit wir durch ihn vor Gott gerechtfertigt werden können. Und in der anderen Übersetzung heißt es, damit wir freigesprochen sind und vor ihm bestehen können. Aufgrund dessen, was Jesus getan hat, sind wir vor Gott gerecht gesprochen, nicht um unseren Willen, nicht weil wir so toll sind oder es aus eigener Kraft hätten schaffen können, sondern wegen ihm. Weil Jesus, der ohne Sünde war, für uns zur Sünde gemacht wurde, können wir Gottes Gerechtigkeit empfangen und erleben. Er ist unsere Erlösung, unsere Rettung, unsere Heiligung. Und auch hier wieder an uns alte Hasen. Kenne ich schon, weiß ich doch, habe ich mich schon dran gewöhnt. Aber hey, das sollte uns auf die Stühle bringen. Das sollte uns jubeln lassen. Und wir sollten rausgehen und diese Wahrheit in die ganze Welt posaunen. Da ist jemand, der alles für mich gegeben hat, damit ich Gerechtigkeit empfange, damit ich dem ewigen Tod entkomme und durch seine Taten vor Gott bestehen kann. Wenn wir ihm unser Leben anvertrauen, schreibt er uns seine Gerechtigkeit zu und zerreißt den Schuldschein. Und so können wir auch singen, mutig komme ich vor den Thron, wegen ihm, wegen seiner Gerechtigkeit, die er uns zugesprochen hat. Ohne das könnten wir so mutig sein, wie wir wollen. Wir würden vor Gottes Thron nicht bestehen können. Okay, ich sehe, ihr seid noch nicht so richtig begeistert. Eine Bibelstelle habe ich noch. Römer 3, Vers 21. Doch nun hat Gott uns unabhängig vom Gesetz einen anderen Weg gezeigt, wie wir in seinen Augen gerecht werden können. Ein Weg in Übereinstimmung mit dem Gesetz und den Propheten. Wir werden von Gott gerecht gesprochen, indem wir an Jesus Christus glauben. Dadurch können alle ohne Unterschied gerettet werden. Denn alle Menschen haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Doch Gott erklärt uns aus Gnade für gerecht. Es ist ein Geschenk an uns durch Jesus Christus, der uns von unserer Schuld befreit hat. Er nennt dich vor Gott gerecht. Nicht durch unser Werk, sondern allein durch den Glauben an Jesus Christus wird uns dieses Geschenk zuteil. Nicht aus eigener Kraft, sondern unsere Gerechtigkeit kommt von Gott. Und so wird Jahwe Zidkenu zu einem oder sogar zu dem zentralen Thema des Evangeliums. Gott schenkt uns Menschen seine Gerechtigkeit, die er selbst fordert. Gott ist und bleibt vollkommen gerecht. Er handelt immer nach Wahrheit und in Gerechtigkeit. Er ist der Maßstab aller Gerechtigkeit. Und weil er wusste, dass wir diese Gerechtigkeit niemals erreichen werden würden, wird er selbst zur Quelle dieser Gerechtigkeit und schenkt sie uns. Was für ein genialer Plan. Was für ein genialer Gott, der alles gegeben hat dort am Kreuz. Und Jeremia hat diesen König schon viele Jahre zuvor prophetisch angekündigt. Ey, und das darf unser Leben verändern. Denn durch seine Gerechtigkeit und Rechtsprechung sind wir in der Lage, gerecht und heilig zu leben, ein Leben nach seinen Maßstäben zu führen. Und dabei dürfen wir ohne Schuldgefühle und schlechtes Gewissen leben. weil Jesus unsere Sünde vergeben hat und wir zu Gott, dem Vater, kommen dürfen. So wie wir sind, ohne Angst. Weil er uns in seine Familie aufgenommen hat und wir seine Kinder sind. Und das allein aus Glauben an Jesus Christus und dem daraus resultierenden Geschenk der Gnade und seiner Gerechtigkeit. Weil er ein Gott ist, der die Gerechtigkeit schenkt und dich freispricht. Frei von Schuld, frei von Furcht, Angst und Scham. Denn Jahwe Zidkenu ist deine Gerechtigkeit. Und ich hoffe, diese drei Namen machen unser Bild über Gott deutlicher und helfen uns, ihn besser zu verstehen. Denn wir erinnern uns, wie du über Gott denkst, beeinflusst dein ganzes Leben. Und als ich diese Namen ausgearbeitet habe, dachte ich, irgendwie sind das schon so Grundlagendinge, diese drei Punkte. Wie gesagt, die alten Hasen sagen, kenne ich schon. Und dennoch haben sie so ein Potenzial, unser Leben zu verändern. Es zu einem Besseren zu machen. Unser Gottesbild zu verändern. Und ich glaube, darin liegt eine Tiefe und eine Weite, die wir noch gar nicht begriffen haben. Oder vielleicht auch gerade dabei sind, sie in der Fülle zu verstehen. Ja, wie Jiri. Und ich habe euch die Namen nochmal mitgebracht auf Folie. Ich bin der Gott, der deine Not sieht und handelt. Jahwe Shama, ich bin der Gott, der gegenwärtig und mit dir ist. Und Jahwe Zidkenu, ich bin der Gott, der dir meine Gerechtigkeit schenkt und dich freispricht. Und ich würde gerne einen Moment euch geben, um einfach über diese Namen nachzudenken. Wenn die Folie einfach bleibt, nochmal zu sagen, okay, wow. Gott, was möchtest du mir heute Morgen sagen? Oder vielleicht ist es ein Punkt, der dich angesprochen hat, und einfach nochmal das festzumachen im Gebet und einen kurzen Moment zu nehmen, zur Ruhe zu kommen, bevor ich gleich bete. Jesus, danke. Danke für dich. Danke, dass du gut bist. Danke, dass du der Gott bist, der die Not sieht und Vorsorge trifft, auch wenn wir es vielleicht manchmal gar nicht merken und spüren, Herr. Danke, dass du zum richtigen Zeitpunkt eingreifst. Danke, dass du gegenwärtig bist, mitten unter uns. Oh Gott, ich möchte mich daran nicht gewöhnen. Das feiern und respektieren und zu meinem Nutzen zu machen, Herr, dass deine schützende Gegenwart hier ist. Dein Segen. Und Jesus, danke, dass du unsere Gerechtigkeit bist. Dass du zu meiner Gerechtigkeit geworden bist dort am Kreuz. Und dass ich kommen kann, so wie ich bin. Weil du aus Liebe alles gegeben hast. Danke, Jesus. Vielleicht bist du heute Morgen hier und du hörst das zum allerersten Mal, dass Gott eine Beziehung mit dir haben möchte. Dass Jesus deine Gerechtigkeit ist, sein möchte. Das Geschenk. Die Entscheidung liegt bei dir und ich möchte dich einladen, wenn das dein nächster Schritt ist, vielleicht zu sagen, Jesus, wenn das wahr ist, dann möchte ich eine Beziehung mit dir haben. Möchte ich dir mein Leben anvertrauen. Würde ich es lieben, für dich zu beten, wenn du mir ein kurzes Handzeichen geben möchtest, zu sagen, hier bin ich, Jesus, Dankeschön. Ist noch jemand hier? Dankeschön. Danke. Jesus, danke für jede Hand, die nach oben gegangen ist. Ich danke dir für das Leben, das dahinter steht. Und ich danke dir, Gott, dass du Das Freude im Himmel ist über jeden, Herr, der sich umkehrt. Und ich danke dir, Gott, dass du diesen Menschen begegnest in deiner Größe, deiner Fülle, Herr, dass dieses Geschenk der Gerechtigkeit und Gnade ihr Leben verändern wird. In der Tiefe, in der Breite, in der Höhe. Danke, Jesus, dass du gut bist. Und danke, dass du uns Schritte gehen lässt, immer wieder hin zu dir, Gott. Dafür danke ich dir. Amen. Amen.